Ja, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Gemeinde, guten Morgen, liebe Gäste und auch an alle nochmal, die im Livestream sind. Es ist schön zu wissen, dass ich jetzt hier vorne predigen darf, das war mir bekannt, aber dass es nicht durch mich ist, sondern Christus in mir. Und ich freue mich darauf, dass Gott heute reden wird. Wie gesagt, alles abhängig von seiner Gnade. Wir befinden uns in der Apostelgeschichte immer noch, schon das zweite Jahr in der Predigtreihe, wo wir uns ganz praktisch anschauen möchten, was Gemeinde eben aus Gottes Sicht zu bedeuten hat, aber vielleicht auch das ein oder andere Mal, dass wir unseren Horizont erweitern lassen dürfen durch das, was wirklich eben in Christus auch möglich ist. Und so ist es ganz spannend, dass er uns gemäß Römer Apostelgeschichte 1, Vers 8 auch mit hineinnimmt in seinen Plan, Menschen zu erreichen. Er sendet uns in diese Welt und wir dürfen in seiner Kraft gehen und die frohmachende Botschaft verkündigen. Und es ist auch so schön, wie wir es im Lied gesungen haben, das Beste, das kommt quasi noch, die Ewigkeit steht bevor. Lasst uns einmal einsteigen in unseren Text. Ich habe ihn überschrieben mit Tumult in Ephesus. Im Gemeindebrief steht weder Tempelräuber noch Lästerer. Apostelgeschichte, Kapitel 19, die Verse 32 bis 40. Die einen nun schrien dies, die anderen jenes. Wir befinden uns, um es mal geografisch auszudrücken, im Theater von Ephesus, habe ich leider gerade nicht gesagt. Ein Theater, das 22.000 Leute fasst. Wie viele Leute wirklich da waren, wissen wir nicht. Die einen nun schrien dies, die anderen jenes. Denn die Versammlung war in Verwirrung und die meisten wussten nicht, weshalb sie zusammengekommen waren. Aus der Volksmenge heraus verständigte man den Alexander, den die Juden vorschoben. Alexander aber winkte mit der Hand und wollte sich vor dem Volk verantworten. Als sie aber erkannten, dass er ein Jude war, erhob sich eine Stimme aus aller Mund und sie schrien etwa 2 Stunden lang: Groß ist die Artemis der Epheser. Als aber der Stadtschreiber die Volksmenge beruhigt hatte, gerne auf die nächste Folie, hier funktioniert es nicht. Als aber der Stadtschreiber die Volksmenge beruhigt hatte, spricht er: Männer von Ephesus, welcher Mensch ist denn, der nicht wüsste, dass die Stadt der Epheser eine Tempelhüterin der großen Artemis und des von ihm vom Himmel gefallenen Bildes ist? Da nun dies unbestreitbar ist, so ist es nötig, dass ihr ruhig seid und nichts Übereiltes tut. Denn ihr habt diese Männer hergeführt, die weder Tempelräuber sind, noch unsere Göttin lästern. Wenn nun Demetrius und die Kunsthandwerker mit ihm gegen jemand eine Sache haben, so werden Gerichtstage gehalten und es sind Statthalter da, mögen sie einander verklagen. Wenn ihr aber wegen anderer Dinge ein Gesuch habt, so wird es in der gesetzlichen Versammlung erledigt werden. Denn wir sind auch in Gefahr, wegen des heutigen Aufruhrs angeklagt zu werden, da es keine Ursache gibt, weshalb wir uns über diesen Auflauf werden verantworten können. Und als er dies gesagt hatte, entließ er die Versammlung. Ja, ein interessanter Text. Und ich muss gestehen, wie beim letzten Mal, als ich die letzte Predigt gehalten habe, dachte ich mir, okay, wir haben hier einen geschichtlichen Text, aber was hat uns das heute zu sagen? Und bevor wir da auch hineinkommen, müssen wir ein bisschen graben und ich lade euch ein, das mit mir zu tun. Die Predigt ist aufgeteilt in 3 Punkte. Tumult im Theater, Deeskalation und dann das Hier und Jetzt. Was hat das mit uns zu tun? Die Zusammenfassung und die praktische Anwendung. Und ich hoffe, dass ihr auch das eine oder andere Werkzeug heute mit an die Hand bekommt und die Dinge auch im Alltag umsetzen könnt. Ephesus, eine Stadt der vielfältigen Götzenverehrung. Warum sage ich bewusst Götzen? Ich bin tatsächlich der Überzeugung, dass es nur einen wahren Gott gibt. Und alles andere Götzen. Also anstatt der vielfältigen Götzenverehrung, zum einen wurde der Kaiser quasi göttlich verehrt, aber es gab auch eine Verflechtung verschiedener Gottheiten, und die wichtigste Gottheit für die Leute in Ephesus war die Artemis oder auf Latein die Diana. Wir haben ja letzte Woche schon einiges darüber gehört. Vielen Dank an den Alex, das ist hier wirklich gut, können wir wunderbar dran anknüpfen. Und auffällig ist, wenn man sich mit Ephesus beschäftigt, eben der Prunk, der in dieser Stadt zu finden war. Also nehmen wir mal dieses Theater. Das Stadion in Hannover hat 49.000 Plätze und hier liegen wir bei 22.000. Und während doch das Stadion in Hannover, das Fußballstadion, mit modernen Maschinen und moderner Technik gebaut worden ist, ist das doch tatsächlich etwas Gewaltiges, wo viel Gehirnschmalz sicherlich reingeflossen ist, aber auch sehr, sehr viel Geld. Aber es war nicht nur so, dass öffentlich das Geld an öffentlichen Orten sichtbar war, wie zum Beispiel im Tempel der Artemis, sondern auch die Privatleute hatten durchaus viel, viel Reichtum, viel Geld. Warum sage ich das? Meiner Auffassung nach können wir hier in unserem Text, und ich kann ihn jetzt immer nur auszugsweise an die Wand werfen, ist gut, wenn ihr eine Bibel dabei habt. Meiner Meinung nach ist es so, dass die Menschen das angebetet haben, was sie selber erschaffen haben, mit ihrer Hände Werk. Und ich denke, dass ein Grund, warum dieser Tumult überhaupt zustande gekommen ist, der ist, dass zwei Welten hier in Ephesus aufeinander prallen. Auch das hat der Alex schon gesagt, aber es ist wichtig auch für diesen Text, dass wir das dementsprechend verstehen. Zum einen haben wir hier die menschliche Welt, also all das, was man sehen kann, der Reichtum, der Prunk, die ganzen Leute, die auch eingesetzt waren, damit das alles irgendwie am Laufen war. Es gab den Stadtschreiber, der tatsächlich mehr Macht hatte als ein Bürgermeister heutzutage. Er hatte auch Finanzgewalt, konnte die Finanzen hier und da lenken. Er war für die öffentliche Ordnung zuständig und so weiter und so fort. Ja, hier ging es tatsächlich viel um das, was man sehen konnte, das, was man anfassen konnte. Und auf einmal kommt dort eine andere Welt mit ins Spiel. Auf einmal gibt es da nicht nur einfach die Juden, die ja schon länger dort waren, sondern es gibt auch solche Anhänger Jesu Christi. Menschen, die sich abkehren von dieser ganzen Götzenwelt hin zu Jesus Christus. Ephesus wurde ein Ort, wo das Evangelium sichtbar wurde. Es gab Menschen, die das Evangelium gepredigt haben, im Auftrag Gottes, in der Autorität Gottes. Und Menschen finden Christus und wenden sich ab von diesem Götzendienst. Wir kennen die Historie auch von der letzten Predigt. Dem Demetrius hat das überhaupt nicht gefallen, denn das, was er wirklich angebetet hat, sein Geld, sein Reichtum, drohte auseinanderzubrechen, nicht mehr existent zu sein. Und deswegen nahm er ein paar Leute und sagte, das müssen wir stoppen. Ihr seid doch auch Handwerker. Wenn jetzt das alles wegfällt, wenn wir jetzt nicht mehr diese Bilder, diese Kopien des Bildes der Artemis verkaufen können, dann ist alles hier, was uns betrifft, was unseren Status betrifft, in Gefahr. Götzendienst. Was ist das? Wenn wir hier in unseren Text hineinschauen, dann sehen wir, dass es vorrangig darum geht, sich quasi selber zu dienen. Man dient dem, was man selber erschaffen hat. Erst im Kopf und dann sogar zum Anfassen. Ein Bild der Artemis. Und dieser Götze, wenn man das mal ehrlich betrachtet, hat weder Autorität noch irgendeine Form von Macht oder positiven Einfluss. Ja, in unserem Leben kann vieles vielleicht ein Götze sein. Die einen, wir kommen da später noch drauf, aber um mal ein Beispiel zu nennen, Die einen beten vielleicht das Geld an. Aber wenn ich das Geld hier hinlege, es hat keine Macht über mich, es hat keinen Einfluss, es sei denn, ich nehme es in die Hand und es kriegt einen Einsatzzweck. Ich nehme es freiwillig in die Hand und ich schaffe eine Bindung zu dem Geld. Aber an sich ist das, was wir sehen, grundsätzlich erstmal tot, also was wir jetzt als Götzen betrachten können. Die Götzen schaffen Bindungen. Also ich kann, wenn ich das die ganze Zeit so betrachte, was kann ich damit machen mit so einem Geldschein? Ich kann damit eine Bindung eingehen und diese Bindung, die gehe ich freiwillig ein. Vielleicht ist es beim anderen nicht das Geld, sondern vielleicht Entertainment oder was auch immer. Es ist immer ein guter Faktor, dass man sich überlegt, wie viel Zeit bin ich bereit für etwas oder für jemanden aufzubringen und wie viel Zeit habe ich für Gott. Hier geht es nicht um die gesetzliche Schiene, prüf das, ne, mit der Stoppuhr, 5 Minuten für Gott, 10 Minuten für Social Media, darum geht es nicht. Ich denke, dass Gott euch das ein oder andere, wenn es der Fall sein sollte, auch aufzeigen wird, selbst wenn ich Dinge hier gar nicht beim Namen nennen würde. Also, Götzen schaffen Bindungen, die wir aber als Menschen freiwillig eingehen können. Das hat der Demetrius auch gemacht. Er hat gesagt, wo ist lukrativ? Klar, ich habe hier was gefunden. Ich mache Götzenbilder. Und er hat wunderbar daran verdient und hat sich dadurch versklaven lassen. Geschwister, lasst uns aus diesem Text lernen. Lasst uns die Parallelen ziehen, auch in unser Leben. Lasst uns schauen, wo vielleicht sich Dinge in unser Leben eingeschlichen haben, die unsere Aufmerksamkeit von Gott ablenken. Denn diese Bindungen, diese Verbindungen sind trennend von Gott. Wenn wir uns hier einmal Johannes 14, Vers 6 anschauen, dann sehen wir, dass Jesus Christus allein der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und alles andere, was von eben diesem Jesus abweicht, weicht also auch von der Wahrheit ab, weicht vom Leben ab und führt nicht zu Gott, dem Vater im Himmel. Das sollte uns bewusst sein, wenn wir über Götzen nachdenken. Die Schlussfolgerung ist quasi, dass Götzendienst immer eine Trennung von Gott bedeutet. Und wenn man getrennt vom Leben ist, führt das nicht gleich zum Tod, man fällt nicht gleich um, sondern in dem einen oder anderen Fall ist es dann auch eher ein schleichender Prozess. Man gewöhnt sich an Dinge und man lässt es laufen und es kommt eins zum anderen und ja, am Ende muss man feststellen, vielleicht am Ende des Lebens, es hat nichts gebracht. Timothy Keller wurde letztes Mal auch zitiert, alles was du tust, was deinen Fokus von Gott wegzieht, ist Götzendienst. Alles was du nicht in Liebe tust, ist dementsprechend auch nicht für Gott getan. Und du selbst kannst dein eigener Götze sein, wenn es sich ausschließlich entsprechend um deine Bedürfnisse dreht. Du liebst dich dann zwar selbst, Liebe ist im Spiel, aber das ist nicht die Liebe, die Gott in seinem Wort meint. Deine Liebe fließt quasi in andere Kanäle ab. So, kommen wir jetzt wieder zurück zum Text. Tumult. Ein paar Juden haben augenscheinlich den Tumult verursacht. Ist das so? Nein, wir sagten, es war der Demetrius, der Existenzängste hat. Und wenn man das Verhältnis einmal anschaut zwischen den Juden, die wohl damals dort gelebt haben, und eben der Menschenmasse, die die Artemis angebetet haben, dann hätte man wahrscheinlich mathematisch sagen können, dass es da eigentlich keine Besorgnis gibt. Erregende Geschichte ist. Man muss sich darüber keine Gedanken machen. Ganz im Gegenteil, man ist sogar auf die Juden vor Ort eingegangen und hat gesagt, okay, die feiern den Sabbat. Also wenn wir jetzt gerichtliche Dinge haben, irgendwas vor Gericht muss, dann machen wir das eben nicht am Sabbat, also wenn es jetzt die Juden betrifft. Die haben da sogar Rücksicht drauf genommen. Alles kein Problem. Aber jetzt gibt es Veränderungen. Und vielleicht kennst du dieses Gefüge, wie es jetzt hier auch sichtbar ist, wo vielleicht ein paar tausend Leute die öffentliche Meinung repräsentieren, die Sicht, das öffentliche Bild Schwerpunkte setzen, Positionierung vielleicht zum Thema Politik und auch vielleicht damit verbundene Kriege oder Gesundheit, was man alles tun muss, was man nicht tun darf, wo man vielleicht auch in diesem Bereich investieren muss als Einzelperson oder vielleicht auch der eine oder andere Trend, wo dann Dinge sichtbar werden. Irgendwo hatte ich auch mal ein Smartphone. Hier ist es. Wo man vielleicht dann über Instagram oder YouTube oder wen auch immer, welche Kanäle auch immer, dann irgendwelche Dinge zu Gesicht bekommt und wo man sagt, hey, das brauche ich auch oder ich will genauso sein oder ja, also wenn ich das nicht mache oder jenes nicht besitze, dann gehöre ich einfach nicht dazu. Wo kommt das her? Im Text, der Name oft genannt, Demetrius. Manchmal gibt es so einen Vordenker, der sagt, hey Leute, das braucht ihr, so muss es sein. Und wenn wir das jetzt nicht bekämpfen oder wenn wir nicht etwas machen, dann ist eine Gefahr da. Es wird also ein Szenario, ein Bild gemalt und damit wird auch gleichzeitig versucht, Andersdenkende auszugrenzen, sie stillzuhalten. Man will die eigene Machtposition stärken, ausbauen und man duldet andere Meinungen entsprechend nicht. Die Frage noch einmal, worum ging es bei dem Tumult? Wenn wir den ersten Vers aus unserem Abschnitt ansehen, sehen wir, die meisten wussten noch nicht mehr, warum sie gekommen sind. Sie wussten noch nicht mal, worum es geht. Merkt ihr, wie das sein kann mit der öffentlichen Meinung, wenn Dinge übergestülpt werden? Das eine oder andere scheint auch logisch zu sein vielleicht, aber so genau. Aber wenn doch alle das sagen und alle das machen, dann muss es doch wohl richtig sein, oder? Demetrius hat versucht, das Evangelium zu blockieren. Hat versucht, es zum Stoppen, zum Erliegen zu bringen. Die Christen verstummen zu lassen. Und er ist gescheitert. Denn selbst 2000 Jahre nach diesen Vorkommnissen, knapp 2000 Jahre, reden wir immer noch über diesen Gott, der diese Veränderung dort in den Menschen bewirkt hat. Demetrius hat es nicht geschafft, dieses Reich zum Anfassen weiter bestehen zu lassen. Ja, sicherlich, Ephesus hatte eine Blütezeit von circa 100 Jahren, aber fragt mal jetzt die Mächtigen dieser Welt, hohe Politiker, welchen Einfluss hat die Stadt Ephesus auf das Weltgeschehen? Ich bin davon überzeugt, dass manche von den Herrschern dieser Welt noch nicht mal wissen, wo Ephesus liegt. Ephesus ist versunken in der Bedeutungslosigkeit. Aber Gott ist geblieben. Ja, selbst wenn es Ephesus nicht mehr gibt, es zerstört wurde, so gibt es dennoch die Botschaft, die Menschen rettet. Und ich bin einer davon, jetzt gerade auch in Bezug auf Ephesus. Ich bin einer von denen, die sich abkehren durften von Götzen. Mir war Musik total wichtig und Filme, ich habe dafür Geld ausgegeben. Das Entertainment, das war mein Götze. Und irgendwann kam Gott und hat zu mir gesprochen durch eine Predigt von Martin Fedder, Osterfreizeit, ja, in Amsen, viele kennen das noch. Und er hat darüber gepredigt, wie die Gemeinde Ephesus die erste Liebe verlassen hat. Das könnt ihr nachlesen in Offenbarung 2, Vers 4. Und das hat mich ins Herz getroffen. Und ich wusste, ich bin einer von denen, der die erste Liebe zu Gott verlassen hat. Und was habe ich dann getan? Ich habe die Götzen verlassen. Ich bin umgekehrt hin zu Christus. Geschwister, mag es auch sein, dass unsere Umgebung laut schreit, stundenlang, vielleicht wochenlang, monatelang. Ihr dürft wissen, Gott ist größer. Er hat Zugang durch den Heiligen Geist zu unseren Herzen. Und wir sehen auch, dass die Gemeinde in Ephesus ja bestehen blieb. Ja, die Sendschreiben kennen wir ja trotzdem auch, können auch in der Geschichte nachforschen, wie es dann mit Ephesus weiterging. Aber diesen Tumult, den wir uns ja heute anschauen, den hat die Gemeinde überstanden, weil Gott auf seine Gemeinde aufpasst. Und so darfst du auch ganz getrost sein, dass Gott auf dich aufpasst. Er hat ein Auge auf dich und er trägt dich, egal wo du bist und in welchem Tumult du auch bist. Gott ist immer größer als die Probleme, die du vor Augen hast. Und ich sage das nicht leichtfertig, denn auch privat haben wir tatsächlich einige Herausforderungen. So mancher weiß das. Ich sage das wirklich nicht leichtfertig. Aber ich bin davon überzeugt, dass Jesus Christus der Sieger ist. Gestern, heute und in Ewigkeit. Die Frage ist, wo bist du unterwegs? Christus ist der Weg. Auf welchem Weg bist du unterwegs? Wem folgst du? Wer oder was ist dir wichtig? Und zwar so wichtig, dass du Argumente findest, wie vielleicht ein Demetrius, damit du daran festhalten kannst, obwohl es aus biblischer Sicht vielleicht gar nicht tragbar, nicht haltbar ist. Ja, es gibt hier noch den Stadtschreiber, auch dem möchte ich zu sprechen kommen. Alexander, also nicht unser Alex Renz, sondern Alexander, der damals gelebt hatte, der war bereit, Rechenschaft abzugeben. Er war bereit, vor diese Menschenmasse zu treten und zu erklären, worum es wirklich geht. Worum es beim Evangelium wirklich geht. Den Menschen das zu erläutern. Na gut, er wurde vorgeschoben, ein gezwungener Freiwilliger, aber er hätte es sicherlich getan. Er hat gesagt, okay, Leute, ruhig, ich erkläre das. Man ließ ihn nicht. Aber ja, wie sieht es hier aus? Auf welchem Weg bist du unterwegs? Wem folgst du? Folgst du dem Evangelium? Bist du auch bereit, dafür einzustehen? Oder gibt es tatsächlich in deinem Leben so Punkte, wo du sagst, hey, wenn ich jetzt in die oder jene Situation kommen würde, da könnte ich nicht bestehen. Und ich möchte Mut machen, zurückzukommen und loszulassen von dem, was sich bewegt, hin zu Christus. Wenn wir uns den Tumult anschauen, dann ist doch auch die Frage da, was denkt Gott eigentlich darüber? Was ist seine Reaktion? Gerne könnt ihr mal Psalm 2 aufschlagen. Psalm 2, dort heißt es: Warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften? Es treten auf Könige der Erde und Fürsten tun sich zusammen gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Es ist wie in Ephesus, Vers 3. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Sie lehnen Christus ab und sie lehnen das Evangelium ab und sie lehnen auch die ab, die das Evangelium verkünden. Ja, und was ist jetzt mit Gott? Vers 4. Der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet über sie. Ist es nicht schön, wenn wir die Perspektive Gottes einmal einnehmen, auch in Bezug auf unsere Schwierigkeiten, die wir haben? Aber hier ist es doch recht ernst, weil hinter dem Tumult stecken ja auch Menschen. Und ich muss es einfach nochmal sagen, losgelöste Dinge, also Dinge, die wir tun ohne Gott, sei es auch in unseren Augen noch so wichtig, sei es von anderen getan, wie jetzt hier in Ephesus, oder auch von uns losgelöst von Gott, ist das, was wir dann tun, ich muss es einfach mal so betiteln, ein Witz. Es ist nichts. Es hat keinen Wert. Und hoffentlich hast du dein Leben nicht auf einen Götzen gesetzt, auf ein Pferd, das dich schnell zum Erfolg reitet oder dir Gesundheit, Anerkennung oder das ersehnte Glück verspricht. Dein Pferd wird dich schneller zu Tode reiten, als deine Seele satt wird. Denn unsere Seele wird nur satt bei Gott. Geschwister, schaut doch nochmal in die Verse unseres Kapitels hinein. Die ganzen Zauberbücher, sie wurden verbrannt. Die hatten doch aus der menschlichen Sicht einen enormen Wert. einen enormen Wert. Aber was ist das, was wir in dieser Welt hier finden können im Vergleich zu Jesus? Es ist nichts. Und vielleicht wird der eine oder andere auch geplagt von eben der Menschenmasse aufgrund der Art und Weise, nicht der Art und Weise, sondern des Inhalts von dem, was er sagt. Wenn ihr das Evangelium verkündigt, so sehen wir es in der Apostelgeschichte immer und immer wieder. Da gibt es Anfechtung, da wird es schwierig. Da sind Leute, die aufstehen und sagen, was ist mit dir denn verkehrt? Da ist es holprig, das ist nicht alles so smart wie das Smartphone. Es gibt enorme Dinge, Gefahren manchmal auch. Aber lasst uns auf das Ende schauen. Lasst uns den Psalm 2 anschauen. Gott ist immer noch in Kontrolle. Wenn sich der kleine Mensch aufbäumt, Gott ist immer noch größer und immer noch in Kontrolle. Prediger 1, Vers 8 sagt, die Augen und Ohren des Menschen werden nicht satt. Und Geschwister, das gilt auch für uns. Ja, der Salomo hat das aus menschlicher Sicht gesagt. Er hat alles gehabt. Er konnte sich alles leisten. Er hat so viele Frauen gehabt, wie keiner, also wie die ganze Gemeinde von uns gar nicht zusammen. Er konnte sagen, Kopf kürzer, dann war Kopf kürzer. Alle Macht, alles da. Die Leute kamen aus aller Welt zu ihm, um seine Weisheit zu hören, die eigentlich tatsächlich Gottes Weisheit war. Also Anerkennung, Ruhm, alles da, Thronfolger, alles, was man sich so hätte vorstellen können, alles ist da. Und er sagt, die Augen und Ohren des Menschen werden nicht satt. Das einzige Fundament, das wirklich bleibt, heißt immer noch Jesus Christus. Hebräer 13, Vers 8, Jesus Christus gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit. Also mag es auch sein, dass die Seele nicht satt wird. Der Mensch versucht es dennoch und sagt, ich brauche doch noch mehr. Ich habe jetzt ein Smartphone, ich brauche ein größeres. Ich habe, na, vielleicht wusstet ihr das gar nicht, wir haben es zu Hause sogar. Wenn man das hier findet. Ja. Ich wollte euch ein Spielzeugauto zeigen. Also wir haben ein Porsche zu Hause, ein schönes Auto, wirklich gut lackiert. Wo haben wir das denn? Aber ich denke, jeder hat schon mal einen Porsche gesehen, oder? Lass mal stecken. Wenn es dann der Porsche ist, dann muss noch ein zweiter her. Wenn der Mensch, und da steckt ja die Seele dahinter, wenn der Mensch nicht satt wird, dann wird die Seele nicht befriedigt. Und es braucht immer wieder noch ein Update, ein Upgrade von dem Götzen. Es muss immer weitergehen. Das eine wird langweilig, das nächste muss kommen. Und wir dürfen, wie wir es auch im Lied gesungen haben, diese Ewigkeitsperspektive vor uns haben und nicht auf die Dinge dieser Welt schauen. Wie gesagt, Ephesus war 100 Jahre in der Blütezeit. Das entspricht ja, wenn es wirklich gut kommt, einem ganzen Menschenleben. Da kann man doch sagen, alles erreicht. Ich lebe in einem Umfeld, wo ich Frieden habe, also aus der Epheser-Sicht gesehen. Frieden, Reichtum, alles da, anerkannt, auch in Rom, alles wunderbar. Aber schlussendlich ist die Frage, was kommt nach dem Tod? In dem Lied hieß es, ja, Tag für Tag wird Jesus mich erneuern, bis ich voll Freude stehe vor seinem Thron. Geschwister, das ist unsere Perspektive. All das, was wir sehen, ist wertlos gegenüber dem, was Christus uns gibt. Ist wertlos gegenüber allem, was wir uns hier vorstellen können. Auch der Schönheit, die wir uns in unserem Kopf ausmalen können. Wie herrlich wird es sein, wie gewaltig wird es sein im Himmel, wenn wir dem gegenüberstehen, der uns erkauft hat. Ephesus gibt es nicht mehr. Seine Gemeinde schon. Was ist der Unterschied? Die Epheser haben an Dingen festgehalten. Zum Beispiel an dem Bild der Artemis vom Himmel gefallen, so lesen wir. Vers 35. Der Sage nach ist das ein Meteorit, der dort quasi aus dem Himmel heraus gelandet ist. Und daraus hat man dann ein Götzenbild gemacht, nämlich das Bild der Artemis. Ja, so ist es dann. Aber wie gesagt, am Ende ist das tot. Es sei denn, ich schaffe eine Beziehung zu dem. Die Epheser haben das Bild der Artemis hochgehalten. Das war ihr Götzen. Das haben sie angebetet. Aber an sich, weder über Artemis wird noch in dieser Welt gesprochen, noch über Ephesus. An sich ist das, was du und ich in den Händen halten können, was wir versuchen, vielleicht krampfhaft festhalten zu wollen, unseren Job oder was auch immer es sein mag, es ist nichts. Es hat nur das Bestand, was Gott festhält. Und Gott hält seine Gemeinde fest. Er hält seine Kinder fest, passt auf sie auf. Und darauf kommt es an. Er wird seine Gemeinde bewahren bis zum Schluss. Das darf unsere Perspektive sein. Und wenn wir jetzt den letzten Abschnitt noch einmal uns anschauen, bevor wir dann tatsächlich kurz vor dem Ziel stehen, dann ist es so, dass der Alexander sich zwar nicht rechtfertigen konnte oder erklären konnte oder was auch immer, aber Gott schon in seiner Vorhersehung genau wusste, wie man auch einen solchen Tumult beenden kann, und zwar ohne Blutvergießen. Das hätte ganz anders ausgehen können hier. Es hätte sein können, dass die ganze Menge auch nach den 2 Stunden immer noch so aufgebracht ist und den einen oder anderen Juden, der nun zu Christus gefunden hat, einfach mal steinigt, tötet, wie auch immer. Hätte passieren können. Aber Gott ist ein Stratege, der beste Stratege. Die Volksversammlung wurde gestoppt durch einen der eigenen Leute, durch den Stadtschreiber. Durch einen der eigenen Leute, der wiegelt das Ganze ab, verweist auf das Gesetz und sagt, Leute, tut nichts aus Emotionen heraus, tut nichts Unüberlegtes, sondern wenn es da wirklich einen Anspruch gibt, wobei ich sehe das jetzt nicht, also die er quasi anklagt oder warum der Tumult jetzt hier ist, das sind Leute, die weder Tempelräuber sind, noch unsere Göttin gelästert haben. Also worüber reden wir eigentlich? Gott benutzt einen Mann aus den eigenen Reihen und lässt alle einfach wieder nach Hause gehen. Und einmal mehr wird sichtbar für uns, die wir heute die Geschichte nach den 2000 Jahren anschauen, Gott ist in Kontrolle, Gott ist ein lebendiger Gott. Und das, wie gesagt, was die Menschen halten wollen, das hält nicht. Wir kommen zum Schluss. Ich würde gerne einmal mit euch anschauen, Gott versus Götzen. Einen Vergleich aufstellen. Fangen wir an mit dem ersten Punkt. Gott gab seinen Sohn, Jesus Christus. Jesus Christus kam auf diese Erde, um deine und meine Schuld zu bezahlen. Die Schuld, die wir vor Gott aufgehäuft haben. Er macht uns frei davon. Wir können wieder in die Beziehung zu Gott, dem Vater, treten. Die gestörte Beziehung wird wieder verbunden durch Jesus Christus. Und zwar für jeden, der an ihn glaubt. Johannes 3, Vers 16, aber auch Johannes 3, Vers 36. Es ist vollbracht, rief Jesus am Kreuz aus. Es ist vollbracht. Es kommt nun nicht mehr auf unser Tun drauf an, sondern es ist alles schon fertig, bezahlt, finished. Götzen fordern Aktivität. Ich habe es immer wieder gezeigt, ne? Wir müssen etwas tun. Wir müssen unseren Götzen dann erheben. Und ich hoffe, dass wir keinen in unserem Leben haben. Also da gibt es immer eine Aktivität. Und auch die Artemis, die musste gehütet werden. Der Tempel musste gehütet werden. Da mussten Dinge getan werden. Man hat versucht, die Ehre von Artemis irgendwie auch zu halten. Also da gibt es immer wieder Aktivitäten, die an der Reihe sind. Gott macht frei, Götzen schaffen Bindung. Und ich möchte es noch einmal betonen, es gibt den einen oder anderen, der sich freiwillig dafür entscheidet, gebunden zu sein. Und Geschwister, das sollte bei uns Christen nicht so sein, dass wir Dinge in unserem Leben erheben, die eigentlich keinen Anspruch auf irgendeine Aufmerksamkeit von uns haben. Wir sehen das Evangelium, das verkündigt wird. Die Wahrheit neben der Lüge. Zwei Welten treffen aufeinander, haben wir gesagt. Es ist keine Verteidigung notwendig. Also die Juden haben auch jetzt nicht, das wurde ja vom Stadtschreiber bestätigt, haben jetzt nicht irgendwie die Göttin Artemis angegriffen, die Diana auf Latein, wie auch immer, sondern sie haben die Wahrheit gepredigt und die Wahrheit konnte für sich selbst stehen. Götzen müssen verteidigt werden und ohne diese Aufmerksamkeit haben sie keine Relevanz, keine Existenz. Gott führt in die Wahrheit. Wir kennen den Bibelvers, dass die, die Christus folgen, die werden frei. Die Wahrheit wird sie frei machen. Wir lesen aber auch in unserem Text, dass der Götzendienst die Sinne vernebelt. Also wir lesen, dass da Verwirrung war. Lesen wir den ersten Versen unseres Abschnittes. Da war Verwirrung und die meisten wussten nicht, worum es da ging, warum sie überhaupt da waren. Und schlussendlich führt es dann dazu, dass wir Dinge nicht mehr richtig einschätzen können, weil wir uns eben losgelöst von der Wahrheit nicht mehr richtig orientieren können. Gott bewahrt dich, hält dich fest. Götzen musst du aber festhalten. So, kennt ihr den vielleicht? Ja. Okay, ich habe über das Hüten und Bewahren gesprochen. Ich bin einer von denen, die diesen jungen Mann behüten und bewahren darf. Ein lustiges Kerlchen. Ich kenne ihn recht gut, mein Sohn, so ist das eben. Ich habe die Autorität, ihn zu hüten. Ich bin auch ein bisschen größer als er. Heute ist euch das vielleicht auch aufgefallen. Das heißt, ich habe einen anderen Blick auf die Dinge. Ich kann weiter schauen. Fahren wir mit dem Fahrrad zusammen, dann weiß ich, hinter der dritten Ecke, da könnte es gefährlich werden. Und ich schaue schon mal, ob da eine Gefahr ist und so weiter und so fort. Ja? Also manche Dinge muss man behüten. Unsere Kinder haben auch etwas, was sie behüten. Das ist der hier zum Beispiel. Alle haben so einen. Der wurde von der Arbeit geschenkt zur Geburt unserer drei Kinder. Und komischerweise ist der noch nie abhanden gekommen. Jeder einzelne, nicht. Drei Stück, alles Mögliche verloren. Aber die, selbst wenn die irgendwo hingetragen werden, auch in Urlaub oder sonst wo, die kommen immer wieder mit. Die haben einen gewissen Wert. Aber ja, die muss man behüten, weil alleine können die gar nichts tun. Der hat zwar Beine dran, aber der kann nicht laufen. Nichts kann mit ihm geschehen. Und die Frage ist, auch in unserem Leben, was wir behüten. Und ist es das wert zu behüten? Lasst uns unsere Stellung vor Gott, hier meine Verantwortung, aber lasst uns unsere Stellung vor Gott einmal betrachten und gucken, wo liegt denn unsere Verantwortung. Und wir müssen jetzt keine Dinge hüten, die wir eben nicht hüten müssen. Also Eli, ist da? Okay, aus datenschutzrechtlichen Gründen gehe ich dann schon mal weiter. Zum nächsten Punkt. Also Gott bleibt in Ewigkeit und Götzen haben ein zeitliches Ende. Sehen wir an Ephesus? Gibt es nicht mehr. Also nur noch die Ruinen. Gott verändert sich nicht. Götzen brauchen immer den nächsten Kick. Ein Update haben wir schon besprochen. Gott schafft Leben, das ist sein Wesen, das ist seine Art und all das Leben, das wir hier auf dieser Erde sehen, das kommt von ihm. Götzen lenken unseren Blick weg von Christus, weg vom Leben. So kann man das sicherlich formulieren. Und die Konsequenz ist ein Tod, entweder ein Sterben auf Raten oder eben der buchstäbliche Tod. Gott, und das ist so schön, liebt kompromisslos. Liebe Geschwister, schön, dass ihr euch taufen lasst. Das dürft ihr unbedingt mitnehmen. Ist egal, was ihr in der Vergangenheit gemacht habt. Und es kommt auch nicht auf Leistung drauf an, dass hier Konfirmation und so weiter. Alles gut, hat alles seinen Platz. Aber ihr wurdet vorher schon geliebt, bevor ihr überhaupt irgendwie an Gott gedacht habt. Er hat euch wunderbar gemacht. Er hat euch gewollt. Im Mutterleib schon gemacht. Ihr seid auch kein Zufall, sondern Gott wollte euch haben. Und das betrifft uns alle. Gott wollte uns haben. Er hat uns geliebt, noch vor Grundlegung der Welt. Wir sind aktiv geliebt. Was für einen gewaltigen Gott haben wir? Schauen wir uns die Götzen an. Sie müssen geliebt werden. Was für eine verkehrte Welt. Gott ist wahrhaftig anbetungswürdig. Wahrhaftig. aber Götzen eben nicht. Denn sie haben keinen Wert, sondern sie haben nur den Wert, den wir Menschen ihm geben. Praktische Anwendung. Vielleicht gibt es Dinge in deinem Leben, wo du sagst, okay, ich habe gemerkt, dass meine Liebe doch in andere Kanäle fließt, anstatt zu Gott. Und ich möchte dich ermutigen, Gott wieder Nummer eins in deinem Leben sein zu lassen. Offenbarung 2, Vers 4. Ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Wie schade wäre es, wenn Gott das über dich sagen würde. Lass Gott die Nummer eins in deinem Leben sein und mach einen klaren Schnitt zwischen dem, was dich anderweitig bindet, und kehr um zu Christus. Tausche das Schlechte gegen Gutes aus. Epheser 4, Vers 28. Wer stiehlt, stehle nicht mehr, sondern mühe sich vielmehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er dem Bedürftigen etwas mitzugeben hat. Also das, was sich trennt, was schlecht ist, ersetzen gegen eben entsprechend andere Dinge. Tausch es aus. Die Folie kennt ihr von der letzten Predigt. Und wir dürfen uns die Frage stellen, was ist mächtig in unserem Leben? Und ich hoffe, dass Sie sagen können, voller Inbrunst, Christus ist meine Nummer eins. Christus erfüllt mein ganzes Herz. Das wäre wirklich wunderbar. Und auch da würde ich gerne von euch lernen. Es ist schön, wenn wir einander dort helfen. Die Frage unten, was soll denn mächtig sein? Was ist dein Ziel? Was soll mächtig sein in deinem Leben? Auch hier vom letzten Mal, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Sprüche 4, 23. Also es ist schön, wie ich eben gesagt habe, wenn wir voneinander lernen dürfen, einander erbauen dürfen, einander auf Christus hinweisen können. Lasst uns das genießen, dass Gott uns diese Möglichkeit gegeben hat, sei es jetzt nach dem Gottesdienst oder in persönlichen Gesprächen im Hauskreis oder wo auch immer. Lasst uns das ausleben, lasst uns Zeit miteinander verbringen. Auch nochmal ein anderer Punkt, nimm dir Zeit für die Wahrheit, für Jesus Christus selbst und automatisch kannst du Wahrheit und Lüge voneinander separieren. Du siehst, wo da die Unterschiede sind. Führe aus der Beziehung, also aus der Gnade heraus zu Gott ein Leben, das für andere ein Vorbild ist. Ein sehr schöner Punkt. Es kommt, wie gesagt, nicht auf unsere Leistung drauf an, sondern Christus hat alles vollbracht. Glaube, dass Gott immer noch größer ist als das, was Menschen erschaffen können. Ich weiß nicht, in welcher Situation du steckst und ich weiß nicht, ob du was festhältst, was du festhältst. Aber wie gesagt, lasse los und glaube, dass Gott doch noch viel größere Sachen für dich hat als das, was du jetzt schon hast. Wir haben einen gewaltigen Gott. Wir haben das Privileg, zu Gott zu kommen und als Kind zu sagen, aber lieber Vater. Wir dürfen unser Herz ausschütten. Wir dürfen auch im Tumult Frieden haben in Gott. Lasst uns noch einmal aufstehen und gemeinsam beten. Vater, du bist so groß, du bist so gewaltig und ich sehe es auch in meinem Leben, dass ich das oftmals vergessen habe. Ich bitte dich darum, dass du mir hilfst, dich vor Augen zu haben. Du siehst, dass aus eigener Kraft ich überhaupt nichts bewirken kann, Veränderungen in meinem Leben, Veränderungen vielleicht im Leben anderer, vielleicht auch bei denen, die ich liebe. Ich bitte dich darum, dass ich doch immer wieder neu erkennen kann, wie klein ich bin und wie groß du bist. Dass ich ein Leben führe, das dich verherrlicht, nicht aus mir heraus, sondern aus deiner Kraft. Ich danke dir dafür, dass du auch in unserer Not, wie wir es auch in dem Lied vor der Predigt gesungen haben, in unserer Not, in unserer Schwachheit, dass du da bist. Ich danke dir dafür, dass du uns eine Perspektive gibst und dass du auch heute noch möchtest, dass Menschen gerettet werden. Danke, dass dein Plan niemand durchkreuzen kann. Auch wenn es vielleicht in unserem Leben manchmal so aussieht, als ob das, was auf uns einstürmt, zu groß ist. Ich danke dir dafür, dass du immer noch größer bist. Und ich danke dir dafür, dass egal, was jetzt auch kommen mag, was die nächste Zeit mit sich bringen wird, die nächsten Jahre, was für politische Entscheidungen getroffen werden, was auch immer da noch alles kommen mag, dass wir wissen dürfen, dass du das Weltgeschehen siehst und dass du dennoch Menschen rettest. Selbst da, wo Menschen versuchen, einen Riegel davor zu schieben, machst du die Türen weit auf. Oh, ich preise dich dafür, dass wir auch ein Teil deines Plans sein dürfen, dass Menschen dich finden. Und ich bitte dich darum, dass du uns veränderst, damit deine Herrlichkeit wirklich sichtbar wird für die, die dich noch nicht kennen. Und dass wir auch nicht zurückschrecken vor Tumulten, vor Unwegsamkeiten, vor dem, was alles noch kommen mag. Du bist und bleibst der Sieger. Und wir wollen dir von ganzem Herzen vertrauen. Selbst dann, wenn wir vielleicht im Tumult stecken und deine Hand nicht sehen, du bist da. Ich preise dich dafür und ich bitte dich darum, dass du die Gemeinde segnest und dass du ja eben diese Veränderung schenkst, dass wir einer den anderen auch ermutigen können, dran zu bleiben und auch, wo es nötig ist, umzukehren. Danke von ganzem Herzen dafür, dass du uns nicht alleine lässt, dass du mit uns in diese Woche gehst. Danke, Herr Jesus, dass du dich für uns geopfert hast. Wir preisen dich, danken dir für deine kompromisslose Liebe. Amen. Amen.